Die Energie der Freude. Ich denke oft an den Ausspruch Duchom Rinpoches: Die Natur des Geistes ist die Natur von allem. Ich frage mich, ob die Wirklichkeit des dreifachen Prozesses, wie ihn die Bardos enthüllen, sich nicht nur auf allen Ebenen des Bewusstseins, im Leben wie im Tod, findet, sondern vielleicht sogar in der eigentlichen Natur des ganzen Universums. Je mehr ich über die drei Kayas und den dreifachen Prozess der Bardos nachdenke, desto lebendigere und überzeugendere Parallelen entdecke ich zwischen ihnen und der innersten Vision anderer spiritueller Traditionen und anderen, scheinbar ganz anderen Bereichen menschlichen Strebens. Ich denke zum Beispiel daran, dass die Christen sich die Natur und Aktivität Gottes als Dreifaltigkeit vorstellen. Christus ist die Inkarnation, die Form, die sich aus dem Grunde des Vaters durch das feinstoffliche Medium des Heiligen Geistes manifestiert. Könnte es nicht zumindest aufschlussreich sein, sich Christus als den Nirmanakaya vorzustellen, den Heiligen Geist als den Sambhogakaya und den absoluten Grund von beiden, den Vater, als den Dharmakaya? Im tibetischen Buddhismus bedeutet das Wort Tulku Inkarnation, tatsächlich Nirmanakaya, die stetig wiederkehrende Verkörperung und Aktivität mitfühlender, erleuchteter Energie. Ähnelt dieses Verständnis nicht sehr der christlichen Vorstellung der Fleischwerdung? Ich denke in diesem Zusammenhang auch an die hinduistische Vorstellung von der dreifachen Essenz des Göttlichen, die auf Sanskrit mit dem Begriff Satchit-Ananda umschrieben wird, was man grob mit Manifestation, Bewusstsein und Glückseligkeit übersetzen kann. Für Hindus ist das Göttliche die gleichzeitige ekstatische Explosion dieser drei Kräfte. Wieder ließen sich faszinierende Parallelen zum Prinzip der drei Kayas herstellen. Den Sambhogakaya könnte man mit Ananda vergleichen, der Seligkeitsenergie der Natur Gottes. Der Nirmanakaya gliche dann Sat und der Dharmakaya Chit. Jeder, der in den Höhlen von Elephanta in Indien die große Skulptur von Shiva mit seinen drei Gesichtern gesehen hat, die die drei Gesichter des Absoluten symbolisieren, wird einen starken Eindruck von der Majestät und Großartigkeit dieser Vision des Göttlichen bekommen haben. Die mystische Sicht von Essenz, Natur und Aktivität in der Dimension des Göttlichen zeigt in beiden Beispielen ein jeweils unterschiedliches Verständnis, das aber der buddhistischen Sicht der verschiedenen sich gegenseitig durchdringenden Ebenen des Seins erstaunlich nahe kommt. Regt es nicht zumindest zu weiterem Nachdenken an, dass im Inneren jeder dieser mystischen Traditionen ein dreifacher Prozess gesehen wird, obwohl sie die Wirklichkeit von ihrem jeweiligen Standpunkt durchaus unterschiedlich interpretieren? Das Nachdenken über die Natur der Manifestation und die unterschiedlichen, jedoch miteinander verbundenen Zugänge zu einem entsprechenden Verständnis führt mich ganz von selbst zu einer Betrachtung der Natur von Kreativität, der Manifestation menschlicher Innenwelt als Form. Ich habe mich im Laufe der Jahre oft gefragt, ob und wie die Entfaltung der drei Kayas Licht auf den Prozess künstlerischen Ausdrucks werfen und vielleicht einen Hinweis auf seine wahre Natur und sein verborgenes Ziel geben könnte. Jeder individuelle Ausdruck und jede Manifestation von Kreativität, sei es in der Musik, in den bildenden Künsten, in der Poesie oder auch in gewissen Momenten wissenschaftlicher Entdeckung, wie sie viele Wissenschaftler beschrieben haben, entsteht aus einem geheimnisvollen Grund von Inspiration und wird durch das Medium einer übersetzenden und kommunizierenden Energie zu Form. sehen wir uns hier einem weiteren Ausdruck desselben dreifachen verwobenen Prozesses gegenüber, den wir schon in den Bardos beobachtet haben? Ist dies vielleicht der Grund dafür, dass manche Kunstwerke und manche wissenschaftlichen Entdeckungen scheinbar unerschöpflichen Sinn und grenzenlose Bedeutung haben können? Erklärt das ihre Kraft, uns in einen Zustand von Kontemplation und Freude zu führen, in dem sich uns etwas vom essentiellen Geheimnis unserer Natur und der Natur der Wirklichkeit enthüllt? Woher kommen die folgenden Verse William Blakes? Die Welt sehen in einem Körnchen Sand, den Himmel in einem Blütenrund, die Unendlichkeit halten in der Hand, die Ewigkeit in einer Stund. Im tibetischen Buddhismus stellen wir uns den Nirmanakaya als die Manifestation von Erleuchtung in einer unendlichen Vielfalt von Formen und Wegen in der physischen Welt vor. Er wird traditionell in drei Möglichkeiten gesehen. Eine ist die Manifestation eines vollkommen verwirklichten Buddha, wie Gotama Siddhartha, die in die Welt geboren wird und ihr die Lehre bringt. Eine zweite ist die eines scheinbar gewöhnlichen Menschen, der mit der besonderen Begabung gesegnet ist, anderen von Nutzen zu sein. Ein Tulku. Eine dritte Möglichkeit der Nirmanakaya-Manifestation schließlich sind Lebewesen, durch die ein gewisses Maß an Erleuchtung wirksam wird, indem sie anderen durch verschiedene Künste, Fähigkeiten und Wissenschaften nutzen und sie inspirieren. In ihrem Fall ist, wie Kalu Rinpoche es ausdrückt, der erleuchtete Impuls ein spontaner Ausdruck, so wie Licht unmittelbar von der Sonne ausstrahlt, ohne dass die Sonne Befehle erteilen oder dem Vorgang auch nur einen bewussten Gedanken widmen müsste. Die Sonne ist und sie scheint. Könnte es nicht auch eine mögliche Erklärung für die Kraft und die Natur künstlerischer Genialität sein, dass sie ihre Inspiration letztendlich aus der Dimension der Wahrheit schöpft? Das heißt nun aber durchaus nicht, dass die großen Künstler als erleuchtet bezeichnet werden könnten. Aus ihrem Leben geht deutlich hervor, dass dem nicht so ist. Gleichzeitig ist es aber auch ganz eindeutig, dass geniale Menschen in bestimmten Perioden ihres Lebens unter ganz besonderen Umständen Instrumente oder Kanäle erleuchteter Energie sein können. Wer könnte, wenn er den großen Meisterwerken von Mozart oder Beethoven wirklich aufmerksam lauscht, noch leugnen, dass sich in ihnen zeitweilig eine andere Dimension manifestiert? Und wer könnte angesichts der großen Kathedralen des europäischen Mittelalters, wie etwa Chartres oder beim Anblick der Moscheen von Isfahan, der Skulpturen von Angkor oder der Schönheit der Hindu-Tempel von Ellora übersehen, dass die Künstler, die sie geschaffen haben, direkt von einer Energie beseelt gewesen sein müssen, die aus dem Grund und der Quelle aller Dinge entspringt? Für mich ist ein großes Kunstwerk mit dem Mond am Nachthimmel vergleichbar. Er erleuchtet die Welt, aber das Licht ist nicht sein eigenes, sondern der Widerschein der verborgenen Sonne des Absoluten. Die Kunst hat unzähligen Menschen geholfen, einen Blick auf das Wesen der Spiritualität zu werfen. Ist einer der Gründe für die Beschränktheit eines großen Teils der modernen Kunst vielleicht der Verlust des Wissens um den unsichtbaren Ursprung der Kunst und ihren heiligen Zweck, der darin besteht, den Menschen eine Vision ihres wahren Wesens und ihrer Stellung im Universum zu vermitteln und ihnen den Wert und Sinn des Lebens mit seinen unendlichen Möglichkeiten immer wieder frisch zu Bewusstsein zu bringen? Ist vielleicht wirklich inspirierter künstlerischer Ausdruck dem Feld des Sambhogakaya verwandt, dieser Dimension unaufhörlicher, lichtvoller, glückseliger Energie, die Rilke die geflügelte Energie des Entzückens nennt, gleicht inspirierte Kunst vielleicht dieser Strahlung, die die Reinheit und den unerschöpflichen Sinn des Absoluten ins Endliche und Relative übersetzt und fühlbar macht, sie, anders ausgedrückt, vom Dharmakaya in den Nirmanakaya übersetzt?